In der Nacht hatte es wieder gebrannt. Sie roch es sofort, als sie ohne Mantel auf die sonntagsstille, mit einer dünnen Schneeschicht bedeckte Straße trat. Es musste diesmal ganz in der Nähe ihres Hauses gewesen sein. Der scharfe Geruch zeichnete sich klar von dem gewöhnlichen Winterdunst ab. Verkohltes Gummi, verbrannter Stoff, geschmolzenes Metall, aber auch angesengtes Leder und Haar. Denn manche Mütter schützten ihre neugeborenen Kinder mit einem Schaffell vor der Kälte. Nicht zum ersten Mal dachte Eva darüber nach, wer so etwas tun könnte. Wer seit einiger Zeit nachts über die Hinterhöfe in die Mietshäuser eindrang und in den Fluren die abgestellten Kinderwagen anzündete. Ein Verrückter oder die Halbstarken, so dachten viele. Glücklicherweise hatte noch kein Feuer auf ein Haus übergegriffen. Niemand war bisher zu Schaden gekommen. Nur finanziell natürlich. Ein neuer Kinderwagen kostete bei Hertie 120 Mark. Kein Pappenstiel für junge Familien. Junge Familien, echote es in Evas Kopf. Sie ging nervös auf dem Bürgersteig auf und ab. Es war frostkalt. Doch obwohl Eva nur ihr neues hellblaues Seidenkleid trug, fror sie nicht. Sie schwitzte vor Aufregung. Denn sie erwartete nichts weniger als ihr Lebensglück, wie ihre Schwester das spöttisch nannte. Eva wartete auf ihren Ehemann in Spee, der sich heute am dritten Adventssonntag zum ersten Mal ihrer Familie vorstellen wollte. Er war zum Mittagessen gebeten. Eva sah auf ihre Armbanduhr. 13:03 Uhr. Jürgen kam zu spät. Vereinzelt fuhren Wagen langsam vorüber. Sonntagsfahrer. Es schnieselte. Das Wort hatte Evas Vater eigens für dieses Wetterphänomen erfunden. Kleine Eisspäne segelten aus den Wolken. Als ob oben einer an einem riesenhaften Eisblock hobelte. Einer, der alles bestimmte. Eva blickte hinauf in den grauen Himmel über den weißlichen Dächern. Da bemerkte sie, dass sie beobachtet wurde. Am Fenster in der ersten Etage über dem Schriftzug Deutsches Haus, über den Buchstaben Au, stand eine hellbraune Gestalt und sah auf Eva hinab. Ihre Mutter. Sie schien unbewegt, aber Eva hatte den Eindruck, als nehme sie Abschied. Eva drehte ihr schnell den Rücken zu. Sie schluckte. Das fehlte noch. Jetzt weinen. Die Tür der Gaststätte öffnete sich und ihr Vater trat heraus. Schwer und vertrauenerweckend in seiner weißen Jacke. Er ignorierte Eva und öffnete den Schaukasten rechts von der Tür, um eine vermeintlich neue Speisekarte einzulegen. Aber Eva wusste, die gab es erst zur Fastnacht. In Wahrheit war ihr Vater voller Besorgnis. Er hing an ihr und wartete eifersüchtig auf den unbekannten Mann, der da kommen sollte. Eva hörte, wie er leise sang, um Alltäglichkeit vorzutäuschen. Ludwig Bruns war zu seinem eigenen Bedauern vollkommen unmusikalisch. Wir summen vor dem Tore und sind in bester Laune unterm Lindenbaume. Am Fenster neben Evas Mutter erschien eine jüngere Frau mit hellblondem, auftupiertem Haar. Sie winkte Eva übertrieben aufgeregt zu. Doch selbst auf diese gewisse Entfernung konnte Eva erkennen, dass sie deprimiert war. Aber Eva hatte sich nichts vorzuwerfen. Sie hatte lange genug darauf gewartet, dass ihre große Schwester vor ihr heiraten würde. Doch als Annegret 28 Jahre alt wurde und zudem immer mehr in die Breite ging, hatte Eva sich entschlossen, die Konvention außer Kraft zu setzen. Immerhin war sie selbst beinahe ein spätes Mädchen. Sie hatte nicht viele Anwärter gehabt. Ihre Familie verstand es nicht, denn Eva wirkte gesund und fraulich. Mit ihren vollen Lippen, der schlanken Nase und dem langen, naturblonden Haar, das sie zu einem kunstvollen Dutt drehte. Doch ihre Augen zeigten häufig einen beunruhigten Ausdruck, als rechne sie jederzeit mit dem Eintreten einer Katastrophe. Eva hatte den Verdacht, dass das auf Männer abschreckend wirkte. 13:05 Uhr. Kein Jürgen. Stattdessen öffnete sich die Haustür links neben der Gaststätte. Eva sah ihren kleinen Bruder herauskommen. Stefan trug keine Jacke, was auch gleich zu besorgtem Klopfen der Mutter oben am Fenster führte. Doch Stefan starrte trotzig nach vorn. Denn immerhin hatte er seine orangefarbene Pudelmütze und die Handschuhe angezogen. Er zerrte einen Schlitten hinter sich her. Um ihn herum tänzelte Purzel, der schwarze Dackel der Familie, ein hinterlistiger, aber von allen innig geliebter Hund. »Hier stinkt's«, sagte Stefan. Eva seufzte. Ihr jetzt auch noch. Diese Familie ist ein Fluch. Stefan begann, den Schlitten durch den dünnen Schnee auf dem Bürgersteig hin und her zu schleifen. Die Schlittenkufen kratzten auf dem Asphalt. Dazu kam das Scharren einer Schneeschaufel, mit der sich der Vater vor der Eingangstür zu schaffen machte. Eva sah, wie er sich an den Rücken fasste und die Augen zusammenkniff. Ihr Vater hatte wieder Schmerzen. An einem Morgen im Oktober, nachdem es schon seit längerem in seinem Kreuz höllisch gezwiebelt hatte, wie er es ausdrückte, konnte er nicht mehr aufstehen. Eva hatte einen Krankenwagen gerufen. Im Stadtkrankenhaus hatten sie ihn geröntgt und einen Bandscheibenvorfall festgestellt. Er war operiert worden und der Arzt hatte ihm nahegelegt, die Gaststätte aufzugeben. Ludwig Bruns hatte erklärt, er hätte eine Familie zu ernähren. Wie sollte das von seiner kleinen Rente gehen? Sie hatten auf ihn eingeredet, er sollte doch einen Koch anstellen, nicht mehr selbst in der Küche stehen. Aber Ludwig hatte sich geweigert, einen Fremden in sein Reich zu lassen. Die Lösung war dann gewesen, den Mittagstisch abzuschaffen. Seit dem Herbst öffneten sie erst am Abend. Der Umsatz hatte sich seitdem fast halbiert. Doch Ludwigs Rücken ging es besser. Dennoch wusste Eva, der größte Wunsch ihres Vaters war es, im Frühjahr den Mittagstisch wieder eröffnen zu können. Ludwig Bruns liebte seinen Beruf, liebte es, wenn seine Gäste zufrieden, satt und beschwipst nach Hause gingen. Eva fröstelte jetzt doch. Sie verschränkte die Arme und schauderte. Sie hoffte inständig, Jürgen würde ihre Eltern respektvoll behandeln. Sie hatte ihn schon ein paar Mal Kellnern oder Bediensteten gegenüber unangenehm herablassend erlebt. »Polizei!« stieß Stefan hervor. Ein schwarz-weißer Wagen mit einem Martinshorn auf dem Dach kam heran. Darin saßen zwei Männer in dunkelblauer Uniform. Stefan erstarrte ehrfürchtig. Eva dachte, sicher waren die Beamten auf dem Weg zum verbrannten Kinderwagen, um Spuren zu sichern und die Hausbewohner zu befragen. Der Wagen glitt fast lautlos vorüber. Die beiden Polizisten nickten zuerst Ludwig, dann Eva kurz zu. Man kannte sich im Viertel. Dann bog der Polizeiwagen in die Königstraße ein. 13:12 Uhr. Er kommt nicht. Er hat es sich anders überlegt. Er wird mich morgen anrufen und mir sagen, dass wir nicht zusammenpassen. Den gesellschaftlichen Unterschied unserer Familien, liebe Eva, den können wir nicht überbrücken. Baff! Stefan hatte sie mit einem Schneeball beworfen. Der hatte sie direkt an der Brust getroffen. Der Schnee rutschte ihr eisig in den Ausschnitt. Eva packte Stefan am Pullover und zog ihn zu sich heran. Bist du verrückt? Das ist ein nagelneues Kleid! Eva wollte weiterschimpfen, aber in diesem Moment tauchte Jürgens sonnengelber Wagen am Ende der Straße auf. Ihr Herz sprang los wie ein panisches Kalb. Eva verwünschte ihr schwaches Nervenkostüm. Ruhig atmen, was ihr nicht gelang. Denn ihr wurde schlagartig klar, während Jürgens Wagen näher kam, ihre Eltern würden durch nichts davon zu überzeugen sein, dass er ihre Tochter glücklich machen könnte. Nicht einmal durch sein Geld. Eva konnte jetzt Jürgens Gesicht hinter der Windschutzscheibe erkennen. Er sah müde aus. Und ernst. Eva dachte einen schrecklichen Augenblick lang, er würde Gas geben und weiterfahren. Doch da bremste er ab. Stefan platzte heraus. Der hat ja schwarze Haare. Wie ein Zigeuner. Jürgen steuerte etwas zu nah an den Bürgersteig heran. Das Reifengummi quietschte die Bordsteinkante entlang. Stefan griff nach Evas Hand. Eva spürte, wie der Schnee in ihrem Ausschnitt taute. Jürgen stellte den Motor ab und blieb noch einen Moment lang im Wagen sitzen. Er würde dieses Bild nicht vergessen. Die beiden Frauen, eine dicke und eine kleine, oben am Fenster über dem Wort Haus, im irrigen Glauben unsichtbar zu sein. Der starrende Junge mit dem Schlitten, der massige Vater mit der Schneeschaufel, der zu allem bereit in der Tür der Gaststätte stand. Sie sahen ihn an wie einen Angeklagten, der zum ersten Mal das Gericht betritt. Bis auf Eva. Ihr Blick war voll ängstlicher Liebe. Jürgen schluckte, setzte seinen Hut auf und nahm einen Blumenstrauß vom Beifahrersitz. Er stieg aus und ging auf Eva zu. Er wollte lächeln, doch etwas kniff ihn plötzlich kurz, aber schmerzhaft von hinten in die Wade. Ein Dackel. Purzel aus! Aus! Rief Eva. Stefan, bring ihn rein! Stefan griff sich den Hund und trug das strampelnde Tier ins Haus. Eva und Jürgen sahen sich befangen an. Sie wussten nicht recht, wie sie sich unter den Augen von Evas Familie begrüßen sollten. Dann schüttelten sie sich die Hand und sprachen gleichzeitig. Tut mir leid, Sie sind so neugierig.
Was für ein Empfangskomitee. Wie komme ich denn zu der Ehre?
Als Jürgen Evas Hand losließ, verschwanden Vater, Mutter und Schwester von ihren Ausgucken wie Kaninchen in ihre Löcher. Eva und Jürgen waren allein. Ein Eiswind fegte über die Straße. Eva fragte, hast du Hunger auf Gans?
Ich denke seit Tagen an nichts anderes.
Du musst dich nur mit meinem kleinen Bruder verstehen. Dann hast du alle auf deiner Seite. Beide lachten, ohne zu wissen, worüber. Sie stiegen durch das gebohnerte Treppenhaus mit seinem schwarzen Geländer in die Wohnung hinauf, die über der Gaststätte lag. Das zweistöckige Haus war nach dem Krieg neu aufgebaut worden, nachdem es bei einem Luftangriff auf die Stadt fast völlig zerstört worden war. Oben in der Wohnungstür wartete Evas Mutter und setzte das Lächeln auf, das normalerweise für die Stammkunden der Gaststätte reserviert war. Ihr Zuckergesicht, wie Stefan es nannte. Edith Bruns hatte ihre zweireihige Granathalskette angelegt. Außerdem trug sie ihre vergoldeten Ohrstecker mit den baumelnden Zuchtperlen und ihre goldene Brosche in der Form eines Kleeblattes. Edith Bruns präsentierte ihren ganzen Schmuck, was Eva noch nie erlebt hatte.
Herr Schaumann, was haben Sie denn für ein Wetter mitgebracht? Rosen im Dezember? Wo haben Sie die denn aufgetrieben, Herr Schaumann?
Er heißt Schormann, Mutti, mit Doppel-O.
Geben Sie mir Ihren Hut, Herr Schormann.
In der Stube trat Ludwig Bruns Jürgen mit Spießgabel und Geflügelschere entgegen. Er reichte Jürgen zur Begrüßung sein rechtes Handgelenk. Jürgen entschuldigte sich, der Schnee.
Keine Sorge, ist alles noch im grünen Bereich. Ist eine große Gans, 16 Pfund, die braucht ihre Zeit.
Annegret schob sich aus dem Hintergrund an Jürgen heran. Sie hatte einen etwas zu schwarzen Lidstrich und einen etwas zu orangefarbenen Lippenstift aufgelegt. Sie gab Jürgen die Hand und lächelte verschwörerisch. Glückwunsch, mit ihr kriegen Sie was Reelles. Jürgen fragte sich, ob sie die Gans oder Eva meinte.